direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Grüß Gott.
Ohne. Andere ja. Begrüßung.
Ich wollte mal Variationen reinbringen.
Sehr schön.
Großer Break. Wir sind immer noch im Kapitel der Wahrheit und der Realität. Wir haben die US-Wahl besprochen. Wir haben besprochen, was denn Realität überhaupt ist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie man sich der Wahrheit persönlich annähern kann. Und heute möchten wir über die Grenzen der Wahrheit sprechen. Und daher meine Frage an Marius, welche Grenzen haben wir denn in der Wahrheitsfindung oder vielleicht sogar in der Wahrheit?
Also in der Findung gibt es eine harte Grenze, würde ich jetzt mal sagen, zum Beispiel durch unser Grundgesetz vorgegeben. Also sobald irgendwo Menschenwürde verletzt wird, ist ein No-Go. Da können wir nicht dran vorbei, da sollten wir auch nicht vorbei. Und alles, was davor ist, ist letztlich auch gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, also was sind wir bereit an vielleicht auch Leid in Kauf zu nehmen oder Nachteilen oder auch, wenn wir Ressourcen in Forschung stecken, fehlen die ja woanders, zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau. Also das sind Aushandlungsprozesse, wo ich jetzt keine absolute Antwort geben könnte.
Hast du vielleicht mal ein Beispiel, weil du jetzt gerade angesprochen hast, Leid in der Wahrheitsfindung, wo das vorkommt oder vielleicht auch ein Beispiel, was hinter dieser Grenze liegt, die du definiert hast als die Würde des Menschen ist unantastbar?
Na gut, also Würde des Menschen ist immer so in absoluten Werten schwer zu beschreiben. Würde, man bräuchte mir jetzt ein bisschen die Literatur des Verfassungsgerichtes. Also es ist ein recht weicher Begriff. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es ist auch immer kontextabhängig. Letztlich ist Würde auch etwas, was jeder Mensch für sich definiert und dann kann ich ihm das auch nicht mehr absprechen. Also wenn jemand sagt, seine Würde sei durch etwas verletzt, muss ich das natürlich erstmal ernst nehmen und kann nicht von oben herab sagen, das gehört aber gar nicht zum Kern deiner Würde dazu. Deshalb macht es auch so schwierig im Umgang, weil einerseits ist es eine sehr harte Grenze, andererseits ist es eine Grenze, bei der wir immer nie so recht wissen, wann wir sie denn auch erreicht haben. Die sehr klaren Fälle machen natürlich Schlagzeilen, zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass es eben nicht erlaubt wäre, ein Flugzeug abzuschießen, was auf Kollisionskurs in ein Stadion geht, weil da eben eine Abwägung von Leben stattfinden würde und der Staat eine solche Abwägung nicht treffen darf. Also Abwägung von Leben wäre zum Beispiel schon mal ein sehr sicheres Merkmal, dass wir eine Grenze überschreiten.
Und wie hängt es jetzt mit der Wahrheitsfindung zusammen? Darüber wollen wir ja sprechen diese Woche.
Naja gut, Wahrheitsfindung wäre zum Beispiel Wissenschaft, medizinische Forschung, psychologische Forschung. Und da haben wir diesen Abwägungsprozess schon durch die Ressourcen, die wir einfach irgendwohin allozieren und dann woanders wegnehmen müssen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Forschung, die völlig frei von diesem Abwägungsprozess wäre. Sollen wir sie durchführen oder nicht? Weil alleine dadurch, dass sie Ressourcen verbraucht, dass sie die Zeit von anderen Menschen bindet, muss es sich halt die Frage gefallen lassen, sollten wir das jetzt tun?
Jetzt könnte man sehr spitz, finde ich, auch bezüglich der Dinge, die du gerade gesagt hast, hinsichtlich Abwägung, Leben gegen Leben, sagen, sollten wir dann nicht eigentlich unser gesamtes finanzielles Kapital in die Forschung stecken, die tatsächlich Leben rettet? Nehmen wir zum Beispiel die Krebsforschung. So, sollten wir nicht unser gesamtes Krebs ist einer der häufigsten Todesursachen in westlichen Industrienationen. Wir können auch noch koronare Herzerkrankungen dazu packen. Sollten wir nicht unsere gesamten Mittel da reinstecken? Und wenn wir das nicht tun, wägt der Staat nicht eigentlich ab, Leben gegen Leben?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, glaube ich, wenn ich mich da mal einschalten darf. Es ist tatsächlich so, wir haben das ja gerade in dieser Pandemie erlebt und erleben es permanent, nämlich, dass es tatsächlich eine Abwägung gibt von verschiedenen Gütern. Und manche Länder machen das eben eher so in Richtung Freiheit, manche machen das eher in Richtung Sicherheit. Aber es ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess oder sollte einer sein. Manchmal wird das tatsächlich von Politikerinnen und Politikern einfach gesetzt und man macht so, als wäre das tatsächlich der wichtigste Wert. Aber er muss es ja nicht sein. Das ist so ein bisschen, du kannst natürlich weitere Werte finden, wirst schnell finden, dass natürlich vor dem Leben von Menschen eigentlich noch was Wichtigeres sein könnte, nämlich die Bedingungen des Lebens. Du könntest ja sagen, naja, also bevor wir uns anschauen, irgendwelche Krankheiten zu kurieren, könnten wir uns beispielsweise überlegen, dass der Klimawandel uns so derart nachdrücklich verändern wird in unseren Lebensbedingungen, die so ungünstig sein werden, dass wir das vorrangig angehen. Jetzt könntest du aber auch gleichzeitig sagen, aber dieses kurzfristige Wohl ist mir viel, viel wichtiger. Du kannst aber auch der Meinung sein, dass beispielsweise es viel, viel wichtiger ist, dass die Leute selber bestimmen, etwas zu machen. Das heißt, wir gehen in Techniken rein, wo sie selber bestimmen können oder selbstbestimmend besser agieren können. Also zum Beispiel sowas wie Forschung im AAL-Bereich. Das ist Ambient Assisted Living. Wir haben viel dazu gemacht an unserem Lehrstuhl. Das heißt, Leuten Autonomie bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Und da merkst du sehr, sehr schnell, es kommt jetzt gleich eine Kaskade von Desideraten, von Menschen und Gruppen, die einfach sagen, das hier ist wichtig. Und deswegen, das ist jetzt wirklich das ganz, ganz Spannende, was der Marius gesagt hat, ist was ganz Fundamentales. Wir haben einerseits, brauchen wir ein Verantwortungsbewusstsein tatsächlich in der Forschung, dass das wirklich immer Geld kostet, ja, und gleichzeitig und deswegen auch Ressourcen unter Umständen wegnimmt, also ernst nehmen, was du machst, die Gelder gut einsetzen. Und sinnvoll, aber gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht rechtfertigen müssen, dass wir tatsächlich etwas machen, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, was wir machen. Und warum wir das machen werden, irgendwann mal, oder für was es, besser ausgedrückt, für was wir es vielleicht mal nutzen könnten. Also der ganze Bereich der Grundlagenwissenschaft ist ganz häufig in der Attacke, weil man eben oftmals hört, naja, also das kann doch jetzt nicht wahr sein, wenn ihr noch nicht mal selber wisst, für was das jetzt gerade ist, aber es kann eben irgendwann mal und es wird wahrscheinlich irgendwann ein wichtiger Baustein sein, vielleicht für eine ethische Diskussion, vielleicht für ein Patent, für irgendwas wichtig ist. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich einfach etwas, was für unsere Kultur wichtig ist. Eine Selbstbestimmung und so weiter irgendwann mal hinbekommt, weil wir irgendwann diese Forschung geleistet haben. Insofern, wir dürfen es auf keinen Fall auch utilitaristisch machen, dass wir einfach nur jetzt mal, um es in der BWL-Sprache auszudrücken, einfach nur Cash oder nur den direkten Erfolg sozusagen bemessen.
Wenn wir jetzt auf das Thema dieser Folge zurückgehen, jetzt haben wir einen kurzen Schlenker gemacht. Kann man denn Wahrheit gegen Wahrheit abwägen?
Wahrheit gegen Wahrheit, das ist prinzipiell, gibt es halt keine, daran merkt man, dass die Wahrheit ist erstmal einfach nur eine, tatsächlich geht über Aussagen von bestimmten Begebenheiten. Also ist das wahr, dass es jetzt gerade regnet beispielsweise, ist wahrscheinlich nicht wahr, wenn ich da rausschaue, regnet es halt gerade nicht. Eine Wahrheit, wusste ein bestimmter US-Präsident schon im Februar, dass die Pandemie sehr, sehr gefährlich ist, ist wesentlich relevanter, aber sie ist nicht wahrer sozusagen. Aber du kannst sozusagen, es gibt eben Sachen wie der Regen jetzt in meiner vor meiner Haustür, das relativ uninteressant ist, könnte aber wahnsinnig wichtig sein, weil vielleicht hier gerade eine Dürreperiode ist und ich in der Sahelzone wohne. Und da ist es eben sehr, sehr relevant, weil ich seit 10 Jahren tatsächlich hier keine Bohnen mehr anpflanzen konnte. Aber das soll einfach sagen, nein, du kannst es eigentlich nicht abwägen und du kannst vor allem nicht eine bessere oder eine höhere Wahrheit. Das gibt's eigentlich nicht. Du kannst höchstens sowas sagen wie, dass die Aussage zur Wahrheit tatsächlich mehr oder weniger relevante Fakten beinhaltet.
Mhm. Jetzt ist das Statement, wir können Leben nicht gegen Leben abwägen. Jetzt, wir haben das Statement, wir können Wahrheit nicht gegen Wahrheit abwägen. Vielleicht merkt ihr, was ich euch jetzt gleich fragen werde. Können wir denn Wahrheit gegen Leben abwägen?
Jetzt wird's schwierig. Marius, hast du was? Kann man auf so eine Frage überhaupt antworten?
Das kommt drauf an, wen du mit wir meinst, Niklas.
Ne, die Gesellschaft, sag ich mal. Oder die, oder du kannst, oder vielleicht der junge, engagierte Wissenschaftler, der ältere, aber nicht ganz so alte Professor und der Postdoc dazwischen. Nein, oder ja, also grundsätzlich.
Also grundsätzlich kann man da, glaube ich, keine Antwort drauf geben. Das war mir jetzt ein bisschen zu vage, um da...
Okay, man kann ja mal verschiedene Szenarien durchspielen. Ich meine, wenn wir jetzt in diesem Wissenschaftskontext bleiben, ich meine, wir sind alle Wissenschaftler und die Wissenschaft hat sich ja dem verschrieben, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen, ohne sie je erreichen zu können. Gibt es ja Situationen, in denen wir töten, um Dinge herauszufinden. So, wir töten zum Beispiel Tiere, um sie herauszufinden. Wir infizieren Mäuse mit tödlichen Viren, mit Krebs, töten sie, schneiden sie auf, um sie zu sezieren. Wägen wir da nicht Wahrheit gegen Leben ab?
Also wäre wieder die Frage, wer ist wir? Ich seziere zum Beispiel keine Mäuse und.
Okay, aber die eine Gesellschaft, die das zulässt sozusagen, die das nicht verbietet.
Wir haben auf jeden Fall, das ist, also erstmal hat ja Marius eingangs weit ausgeholt mit der Würde des Menschen. Und da ist eben jetzt erstmal der Mensch nur drin. Es gibt allerdings ja auch Tierschutzorganisationen, die tatsächlich das verändern wollen. Bei dem Menschenleben wäre das tatsächlich wenigstens auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland und verbundene Wissenschaftler, die sozusagen finanziert werden durch diese Bundesrepublik Deutschland, wäre relativ klar gesagt, du kannst jetzt ein Leben, egal welches, kannst du nicht einfach eintauschen gegen eine Wahrheitsfindung oder einen Schritt der Wahrheitsfindung. Also du könntest zum Beispiel jetzt nicht sagen, du machst jetzt hier Experimente an Menschen und du kannst davon ausgehen, dass der Mensch tatsächlich geschädigt ist und kommst damit aber dem Wahrheitsbegriff oder der, nicht dem Wahrheitsbegriff, sondern der Wahrheitsfindung näher. Jetzt merkt man aber schon, so ein bisschen wackelt das, weil bei manchen Dingen musst du ja unterschreiben, wenn du zum Beispiel eine Impfung kriegst oder irgendwas anderes, was neu ist, also irgendwas Neuartiges, ein neuer Stoff gegen irgendetwas, gibt es immer gewisse Risikoabwägungen. Allerdings ist es dann eben ethisch nicht nur bedenklich, sondern ist tatsächlich nicht mehr erlaubt, wenn du ziemlich sicher sein kannst, dass es schädigt. Du musst sozusagen die Unwissenheit musst du konstatieren und das mag sein, dass es beim einen oder anderen Fall vielleicht auch nicht das ganze Wissen tatsächlich an das Tageslicht gebracht wird, damit so eine Entscheidung nicht negativ ausfällt. Aber wenn dieses Wissen vorhanden ist, kannst du sowas eigentlich nicht mehr machen. Anders gesagt, du kannst auch eigentlich mit so einem Wissen, mindestens musst du sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, wenn es zum Beispiel historisch gewonnenes Wissen ist, aus beispielsweise solchen Versuchen, die irgendwann mal Menschen bewusst schädigend oder schädigend in Kauf genommen tatsächlich untersucht haben und an ihnen etwas durchgemacht haben. Jetzt habe ich von Menschen gesprochen und ich glaube, das sollten wir auch gleich erweitern, dass wir tatsächlich darüber ein bisschen mehr sprechen. Trotzdem kannst du das weiter erweitern natürlich auch auf Tiere, auch auf Pflanzen und du kannst es auch auf Gegenstände erweitern. Also je nachdem, wie weit du gehen willst. Und ich glaube, es ist auch relativ klar, dass wir ganz auf einem ganz guten und interessanten Weg sind der gesellschaftlichen Veränderung, dass wir beispielsweise manche Arten von Tierversuchen heute eben in Abwägung dessen, dass wir eben vielleicht nicht so ganz viel weiter damit kommen, eben heute ablehnen. Aber bei manchen Dingen gehen wir doch noch relativ weit, wo wir sagen, ja, nee, das ist also tatsächlich wichtiger, dass eben unter Umständen 10.000 Mäuse sterben, wenn wir eben dieser Wahrheitsfindung hier weiterkommen. Und das ist aber auch wiederum ein gesellschaftlicher ein Aushandlungsprozess. Das ist eben, zurzeit ist die Würde des Tieres eben noch nicht unantastbar und deswegen ist es auch noch relativ flexibel. Dagegen bei der Würde des Menschen, da ist zwar die Würde selber nicht vollständig definiert, ist übrigens eine gute Sache, Marius, auch das nochmal finde ich ganz, ganz wichtig, dass solche Sachen eben nicht komplett ausbuchstabiert sind, sondern dass es eben relativer Konsens ist, was es ungefähr bedeutet, aber eben immer nur in der jeweiligen Situation betrachtend. Und das bedeutet, wir sind natürlich einem Zeitgeist, einer Entwicklung der Gesellschaft und so weiter, da immer unterliegen immer dieser Entwicklung. Das heißt, es kann sich auch sehr stark verändern, die Sichtweise darauf.
Ich denke, es würde auch helfen, wenn wir den Wahrheitsbegriff jetzt nicht zu sehr ausdehnen. Also wir reden jetzt zum Beispiel über Impfstoffe und für mich ist ein Impfstoff keine Suche nach der Wahrheit, sondern erstmal nach einer Substanz, die in empirischen Studien ihre Wirkung unter Beweis gestellt hat. Das ist jetzt was anderes als ein mathematischer Beweis, der auch unter Wahrheit fällt. Das ist was anderes als ein geschichtlicher Erklärungsversuch. Also Wahrheit ist sehr, sehr viel und wir sollen uns nicht auf dieses medizinische Beispiel jetzt festnageln und dann denken, das wäre jetzt Wahrheit pass pro toto. Also da tun wir uns keinen Gefallen.
Genau, aber ich würde trotzdem sagen, dass man mit einem gewissen Wahrheitsbegriff operiert, wenn man zum Beispiel die Hypothese aufstellt, dass ein experimenteller Impfstoff oder ein experimentelles Medikament wirkt und sich das eben als tatsächlich oder in anderen Worten wahr herausstellt.
Oder die negative Seite, dass es zum Beispiel die Hypothese steht im Raum, dass bestimmte Substanzen erbschädigend sind oder anders schädigend sind und dann gehst du der Sache nach. Da wäre schon Forschung ganz, ganz klar in dieser Wahrheitsfindung drinnen.
Ja, aber jetzt bringe ich euch erneut in Verlegenheit mit einer schwierigen Frage. Und zwar, jetzt ist die Argumentation von Tierrechtsorganisationen zum Beispiel manchmal, okay, keine Tierversuche. So. Wir nehmen das mal als absolutes Credo. Das heißt, wir wägen nicht Leben gegen Wahrheit ab. Übrigens ganz wichtig, was Klaus gesagt hat, dass der Lebensbegriff wird oftmals viel zu reduziert verwendet, auch Pflanzen leben und auch jemand, der sich vegetarisch oder vegan ernährt, tötet jeden Tag, wenn er isst, weil das einfach the circle of life ist, das Leben, anderes Leben tötet, um sich fortzubestehen. Aber das ist nochmal für einen anderen Vers. Okay, aber wir haben, wie gesagt, keine Tierversuche, wir wägen nicht Leben der Maus gegen Wahrheit ab. Jetzt ist aber die Frage, okay, kann denn diese Wahrheit, zum Beispiel in einem medizinischen Setting, Leben von Menschen retten? Und wägen wir dann nicht auch über einen Umweg Wahrheit gegen Leben ab, dass wir sagen, okay, diese Wahrheit, diese Mittel, um diese Wahrheit zu erlangen, um diese Erkenntnis zu erlangen, gehen wir nicht ein, aber damit sagen wir ja auch gleichzeitig, okay, dein Leben ist nicht so viel wert wie die Methode, diese Wahrheit zu bekommen. ist nicht so viel wert wie das Leben der Tiere, die man theoretisch opfern müsste. Sehr einfache Definition. Aber wägt man nicht da auch Leben gegen Wahrheit ab?
Ich würde den Wahrheitsbegriff hier wirklich nicht nehmen. Ich habe noch nie in einem Paper von Medizinern gelesen, dass sie die Wahrheit gefunden haben, sondern sie finden Evidence für eine Hypothese. Und das kann sich mit dem nächsten Paper auch wieder ändern. Also der Wahrheitsbegriff ist, wir forschen ja nicht medizinisch, um Wahrheit zu finden, sondern um Medizin zu finden. Ein Mathematiker, der einen Beweis ausführt, der forscht, um Wahrheit zu finden. Das sind verschiedene Kategorien, die wir nicht zusammentun sollten, um dann zu sagen, schau her, da wägen wir Wahrheit ab und da tun wir es nicht. Da ist mir der Begriff dann zu unsauber.
Okay, dann würde ich es umformulieren. Auch in dieser ethischen Debatte Schritte zur Wahrheitsfindung. Ich meine, du hast vollkommen recht, dass wir uns dieser absoluten Wahrheit ja eh nicht vollkommen, dass wir sie eh nie erreichen würden. Das war jetzt einfach nur vereinfacht
gesagt. Ja, Marius' Argumentation geht dann noch weiter. Er sagt jetzt tatsächlich, dass das eigentlich nichts mehr mit Wahrheit zu tun hat. Also noch nicht mal, dass es sozusagen nur kleine Schritte sind zur Wahrheit, sondern der Begriff selber, den sieht er hier als nicht gegeben an. Aber vielleicht, bevor wir hier tiefer in diese Debatte einsteigen, können wir ja tatsächlich das Beispiel aufgreifen oder die Frage aufgreifen, die du hattest, Niklas. Nämlich, wenn Wahrheitsfindung und Menschenleben sozusagen, oder wenn die Wahrheitsfindung das Menschenleben ermöglicht, beispielsweise bei einem Entführungsfall. Nehmen wir doch mal so ein Beispiel. Also du willst tatsächlich rausfinden, ob ein Zeuge oder ob beispielsweise ein Beschuldigter tatsächlich Recht hat. Oder du willst wissen, was der weiß. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Marius schon eher im Wahrheitsbegriff, oder?
Sogar richtig mittendrin. Wahrheitsfindung ist ja eigentlich was vor Gericht gehört und passt insofern gut, weil wenn das Gericht eine Wahrheit findet, wissen wir ja trotzdem nicht, ob sich's jetzt wirklich so zugetragen hat. Aber es ist dann halt die Wahrheit, die gefunden und auf die sich geeinigt wird. Also ein anderer Wahrheitsbegriff, als den kann ich ja dann empirisch auch nicht überprüfen,
sondern es ist eine Feststellung. So sehe ich das auch. Genau, so sehe ich das auch. Und da sollten wir eigentlich einhaken. Also was machst du jetzt? Du bist in der Situation, du hast eine große Ahnung davon, nämlich diese Person hat tatsächlich dieses Kind beispielsweise, das ist tatsächlich ja tragischerweise passiert, von Metzler. Der Junge wurde entführt und man hat im Prinzip den mutmaßlichen Täter gefangen. Man hat ihn verhört und man ist ziemlich sicher davon ausgegangen und im späteren Fall hat sich dann tatsächlich bewahrheitet, dass die Person es tatsächlich wusste, wo der Junge ist. Und der war eben eingeschlossen, der war tatsächlich eigentlich zum Tode verurteilt dadurch, dass er eben nicht befreit werden konnte. So, was machst du jetzt? Also, wie gehst du vor und was darfst du tatsächlich machen? Das ist, glaube ich, da können wir es sehr, sehr gut festmachen.
Ja, das ist jetzt natürlich basiert natürlich auf einem realen Beispiel. Ich würde es natürlich trotzdem anders gewichten als das Beispiel, was ich gebracht habe, weil in dem Beispiel, was ich gebracht habe, geht es ja eben um Tiere im Vergleich zum Menschen. Aber wir können gerne darüber auch sprechen. Was ja passiert ist, dass dem Täter Folter angedroht wurde. Der Täter hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen. So. Das ist ein Fall, der enorm polarisierend ist und bei dem, wie so oft, wenn es um Straftaten an Kindern geht, eine breite gesellschaftliche Diskussion basiert auf rationalen Argumenten eigentlich nicht möglich ist. Ohne zu sagen, dass das jetzt schlecht ist. Ich meine, es ist auch nicht gut, so eine Diskussion vollkommen losgelöst von affektiven Regelungen, von Regungen zu führen. Es ist aber eben auch ein Fall, der direkt in diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess sticht, weil er ein extremer Fall ist. Und während sich denke ich, die meisten Menschen sicher sind, dass man niemanden Folter androhen sollte oder foltern sollte, wenn man rausfinden möchte, wer die Packung 49 Cent Fusilli im Norma geklaut hat, gestaltet sich das dann, wenn Kinder involviert sind, sicherlich ganz anders und die öffentliche Meinung kippt.
Ja, ganz, ganz schnell. Die kippt sehr, sehr schnell. Und ich meine, erstmal ist es ja auch richtig, dass man sozusagen enorm emotional aufgewühlt ist, weil da geht es einfach um was wahnsinnig Wichtiges. Also ich meine, wenn es um nur ein Menschenleben geht, ist das unglaublich wichtig, sich einfach den Kopf zu zermartern. Das hat jeder Mensch sozusagen ganz redlich verdient. Und es ist dennoch so, obwohl natürlich dieses Gut extrem wiegt, dass man natürlich sich einsetzen muss, dass dieses Kind unbedingt gerettet wird, eröffnet es halt einfach ein riesengroßes Tor, nämlich, dass Folter vielleicht in bestimmten Momenten tatsächlich opportun und möglich ist. Und ich habe mal bei einem Theaterstück hier in Bamberg von Harold Pinter, da geht es um die Türkei der frühen 80er Jahre und um Folter, haben wir mal so eine öffentliche ethische Debatte angefangen danach. Und das war also tatsächlich vom Regisseur so alles organisiert. Wir sind ein paar Wissenschaftler gewesen und eine Politikerin auch, die anwesend war. Und wir haben eben darüber geredet und ich habe eben klargemacht, letztendlich, wenn du diese Pandora-Box irgendwann mal aufmachst, dass du sagst, naja, es ist ja nur so eine milde Ankündigung von Schmerz gewesen. Also man hat ja nicht gesagt, dass man ihn vielleicht zu Tode bringt, den möglichen Täter, den vermeintlichen Täter, den man geschnappt hat, sondern das waren ja eigentlich nur ganz milde Sachen, eröffnest du eine furchtbare Welt. Und die heißt eben tatsächlich, dass es unter bestimmten Bedingungen eben erlaubt ist. Und da sind wir eben ganz klar in unserem Land bei Straftatsbeständen, die eindeutig sind. Also, und das ist auch selbst in solchen Zeiten wie Krieg eben nicht akzeptabel. Aber es bedeutet, dass du damit etwas abwägst, nämlich unter Umständen Menschenleben, was weiß ich, das kann ein Bataillon sein, das gerade im Gefecht ist und du hast jetzt plötzlich einen gefunden, der weiß, wo das Bataillon ist und was man machen kann und du drohst ihm an, dass er, was weiß ich, gefoltert wird und so weiter und vielleicht kriegst du es auch dadurch raus und denkst dir danach, naja, das war auch gut, aber natürlich ist es so, dass jeder damit eingeladen ist, auch das zu machen. Das ist eben das große Problem.
Ich denke, bei dem Fall sieht man auch, welche Auswirkung das vermeintliche Resultat dieser Praktik oder dieses Vorgehens hat. Also wenn wir das mal ein bisschen auseinanderfriemeln. Wir operieren mit dem Wahrheitsbegriff, weiß diese Person, wo das Opfer sich befindet? Ja oder nein? So, da möchten wir ran. Wir möchten den Aufenthaltsort dieses Opfers, des Opfers finden. So, dafür wird Folter angedroht, um diese Wahrheit herauszubekommen. Das Wissen um diese Wahrheit heißt aber noch lange nicht, dass das Opfer auch lebend gefunden werden kann. So, ich meine, es wurde letztendlich gefunden. Es wurde auch, es wurde tot aufgefunden. Und jetzt ist die Frage, okay, hätte es denn was daran geändert, wenn ich das früher rausgefunden hätte? Sicherlich. Dann ist die Frage, ist dieser Zeitpunkt des früher Rausfindens, wo das auch tatsächlich was geändert hätte, überhaupt in dem Zeitraum gewesen, in dem ich diese Person unter Verhör hatte? Oder war das Opfer schon längst tot? Also diese Frage ist, denke ich, auch ganz wichtig, um die Rechtfertigung zu bilden, ein solches Vorgehen anzuwenden. Weil in dem Moment, wo, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Moment, wo es rauskommt, dass es eh egal gewesen wäre, sinkt wahrscheinlich die Unterstützung für so ein Vorgehen. als wenn es heißt, okay, die Person hätte gerettet werden können. Also die Konsequenzen der Wahrheitsfindung spielen, denke ich mal, eine wichtige Rolle bei der Beurteilung eines solchen Falls.
Ja, also es sieht erstmal so aus, als wäre es ja damit auch einfacher, also weil man ja sagt, Mensch, der hat noch eine reale Chance, das ist ein Kind, es ist tatsächlich, es ist ziemlich sicher der Täter und so weiter. Das erhöht alles die Wahrscheinlichkeit, dass man eben genau diesem Handlungsimpuls nachfolgt. Fakt ist aber, jetzt nehmen wir doch einfach mal so ein Beispiel, dass du eben in einem Land bist, wo das jetzt relativ liberal gehandhabt wird. Du hast da jemanden erwischt. Oh, der sieht so aus wie derjenige, der da beschrieben worden ist. Und da sind wir eben schnell in diesem Bereich der Lynchjustiz und auch des Law and Order, dass du eben selber da mal durchgreifst. Ne? Du kannst ja selber, ich meine, die Polizei ist noch lange entfernt, weit entfernt, was weiß ich. Du bist in einem Land, das vielleicht ein Flächenstaat ist, 3 Stunden entfernt ist die nächste Polizeiwache. Jetzt übernimmst du das mal selber. Und deine Freunde, die ein bisschen stärker sind als du selber und die da mal ein bisschen kräftig zugreifen können. Ja? Und da sind wir genau in dieser Welt des Schmerzes, in der Welt der Androhung von Schmerz, in der eigentlich eine rechtsstaatliche Gesellschaft eben nie sein darf und sich vehement wehren muss. Das ist, denke ich, ein unverrückbarer Grundsatz. Und das ist genau das, was tatsächlich in diesem Grundgesetz, in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland festgelegt ist. Also selbst die Würde des Menschen ist unantastbar, bezieht sich ja auch ganz explizit zum Beispiel auf Folter.
Und die Debatte um Gefgen, die war damals noch eine Stufe schärfer, sage ich mal. Es ging ja nicht nur darum, soll man foltern dürfen, sondern die Frage war explizit, soll ein staatliches Organ, also die Polizei, foltern dürfen. Und in dem Moment, wo wir als Gesellschaft akzeptieren, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in die Obhut des Staates kommen, und sei es als mutmaßliche Verbrecher, wenn wir anfangen, die zu foltern, dann ist alles zu Ende, meiner Meinung nach. Wenn dieser Damm einmal gebrochen ist, ist jegliche Rechtsstaatlichkeit, kannst du eigentlich wegschmeißen.
Weil du dich auf gar nichts mehr verlassen kannst. Du kannst nicht mehr vertrauen darauf, dass du fair behandelt wirst. Und natürlich kann man immer der Meinung sein, das kann doch nicht wahr sein. Der hat doch selber keine Fairness tatsächlich walten lassen. Und das ist jetzt ein harmloser Begriff. Ja, das ist also jetzt bewusst ein bisschen abstrahiert. Aber es spielt eben keine Rolle. Weil du auch zum Beispiel alleine deswegen, also es ist sozusagen der erste Grundsatz, du weißt es gar nicht, was da passiert ist. Aber es kommt eben ein zweiter ganz wichtiger Grundsatz hinzu, aber es spielt auch keine Rolle. Also der erste Grundsatz, der erscheint noch den meisten Leuten tatsächlich einigermaßen eindeutig, weil wenn du es nicht wirklich weißt, dann darfst du ja sowieso eigentlich sowas nicht machen. Aber es ist eben noch zusätzlich diese Welt dahinter, egal was da passiert ist. Du musst darauf vertrauen. Weil du ansonsten hast du plötzlich Schläger in den JVAs, du hast Polizisten, die tatsächlich einfach mal durchgreifen, weil sie sagen, ich habe da so ein Zeichen erkannt bei demjenigen oder ich hab eine Sicherheit und deswegen darf ich das. Ja, ich muss es ja sogar machen. Und das sind dann wirklich, das hat nichts mehr mit dem zu tun, worauf wir, glaube ich, mit Stolz recht sind, nämlich mit Stolz tatsächlich, worauf wir mit Recht stolz sind, dass wir eben tatsächlich eine offensichtlich doch im Großen und Ganzen eine sehr, sehr unabhängig waltende Justiz haben. Dass wir zum Beispiel auch nicht irgendwie uns überlegen, hat der eine bestimmte Richtung. Euch ist bestimmt auch mal aufgefallen, dass wir zum Beispiel nicht so eine Debatte haben, ob irgendein Richter in der und der Partei ist, sondern natürlich ist es so, wenn jemand als Richter oder Richterin, als Staatsanwältin oder Staatsanwalt plötzlich radikalisiert, sich selbst radikalisiert, dann ist das natürlich was Problematisches. Mit Recht schaut man dann kritisch drauf, weil man nicht mehr davon ausgehen kann, dass das irgendwie etwas Unabhängiges ist. Aber normalerweise kennen wir sowas wie persönliche Vorlieben, Ausrichtung politischer Art eigentlich kaum von den Richtern. Warum? Weil es offensichtlich gar nicht so eine Rolle spielt, weil eben Parteien oder zum Beispiel ein Präsident, eine Ministerpräsidentin oder irgendjemand tatsächlich solche Leute nicht direkt wählt aus solchen Kalkülen. Wenigstens ist es uns nicht bekannt.
Bei der Folter sind wir im Grunde genommen auch direkt im Confirmation Bias drin, was wir in der ersten Folge besprochen haben. So, ich folter ja nicht irgendwie jemanden, weil ich denke, ach, ich falsifiziere mal, ob die Person nichts weiß, denn wenn wir eins über Folter wissen, dann, dass sie nicht wirksam ist. So, das hat...
Also wirksam schon, nämlich es erzeugt Schmerzen.
Es ja, ist, aber es dient nicht der Wahrheitsfindung.
Richtig, und du wirst zum Schluss eine Aussage haben, also siehe Hexenverfolgung, Hexenprozesse, in Anführungszeichen natürlich nur Prozesse, wo wir zum Schluss rausgefunden haben, okay, also da gab es eben irgendwie nur dieses Friss oder Stirb, also sag entweder, du bist eine Hexe, dann wirst du verbrannt, wenn du es nicht sagst, dann warst du eine Hexe und dann wirst du auch verbrannt.
Genau, und das sieht man dann am jüngsten Beispiel, ich meine, die Hexenverbrennung ist ja schon ein bisschen eine Weile her, aber im jüngsten Beispiel eben das CIA-Folterprogramm oder erweiterte Verhörmethoden, wie es im Behörden-Englisch heißt. Okay, wir wissen also, dass Folter nichts bringt. Trotzdem foltern wir jetzt eine Person, von der wir ja glauben, dass sie etwas weiß. Das heißt, wir haben eine Annahme und anstatt diese Annahme zu falsifizieren, versuchen wir diese Annahme zu bestätigen. Und alles, was die Person sagt, also wenn wir sie jetzt fragen, wo ist der Aufenthaltsort dieser oder jener Person? Alles, was die Person sagt, dient als Bestätigung dafür erstmal, dass sie was weiß. Und selbst wenn die Person einen vollkommen falschen Aufenthaltsort angibt, so, dann heißt es für uns, ah ja, sie weiß es ja. So, wir stoppen die Folter, wir checken diesen Aufenthaltsort und dann kann man natürlich sagen, okay, sie hat anscheinend gelogen. Das heißt ja, dass sie was wissen muss, weil wenn sie nichts weiß, hätte sie ja überhaupt nichts gesagt. Sie versucht uns nur von der Fährte abzulocken, die Person. Und dann sind wir wieder in diesem Confirmation Bias drin und dementsprechend ist Folter einfach nicht zielführend tatsächlich. Und viel Leid und viele Ressourcen wurden da reingesteckt, ohne irgendwelche belastbaren Ergebnisse zu bekommen.
Und aber, das ist eben das viel Entscheidendere, weil das kann ja durchaus das ein oder andere Mal tatsächlich funktioniert haben. Es gibt ja glücklicherweise nicht jetzt systematische Forschung wiederum über Folter, vermutlich. Und wie effektiv es ist, es gibt nur ganz, ganz viele extreme Beispiele, dass es eben nicht tatsächlich zur Wahrheitsfindung beigetragen hat. Es ist zum Schluss aber einfach, es macht eben was mit uns und mit unserer Gesellschaft vor allem. Das ist so, das ist für mich das Entscheidende.
Zumal ein wichtiger Aspekt von Folter ja auch ist, dass es Angst erzeugt, bei anderen Menschen gar nicht erst aufzubegehren. Und allein unter diesem Gesichtspunkt ist Folter natürlich sehr erfolgreich, um Systeme an der Macht zu halten. Also es geht ja auch über den Einzelfall hinaus, dieses Klima der Angst. Jeder könnte der Nächste sein, gehört ja auch zu diesem Phänomen.
Jetzt haben wir den Begriff der Wahrheit in den Gerichtssaal verlegt. Wir haben darüber gesprochen, dass der Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft ein bisschen schwierig ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Wahrheitsfindung vor Gericht oder im juristischen Kontext seine Grenzen hat. Jetzt auch wieder eine unfair zugespitzte Frage. Wenn es den Wahrheitsbegriff nicht gibt in der Wissenschaft, warum sollten wir uns dann darum scheren, der Wahrheitsfindung, die ja eh keinen Erfolg haben wird, irgendwelche Grenzen aufzuerlegen in der Forschung?
Also es ist tatsächlich erstmal so, ganz so ist es natürlich nicht, dass es gar nicht um Wahrheit geht. Es geht aber um Probabilitäten, unter der Annahme, etwas ist wahr. Also wenigstens das haben wir. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen komplex, aber tatsächlich, was du an Hypothesentestungen machst im statistischen Bereich, ist eigentlich immer eine Aussage, die du gefunden hast, ein Datum, also Daten, die du gefunden hast, tatsächlich in Relation zu setzen mit dem vermeintlich wahren. Also eine Alternativhypothese zu testen, testet tatsächlich gegen die Hypothese, dass es doch anders war. Und jetzt mit wahr erstmal tatsächlich, dass die andere Sache wahr ist. Insofern würde ich das nicht hundertprozentig rausnehmen aus der Wissenschaft, aber tatsächlich ist es keine Wahrheitsfindung. Da gehe ich d'accord, sondern es ist tatsächlich, zum Schluss operierst du mit Probabilitäten von etwas, was wir konstatieren als wahr. Das ist ein bisschen was anderes. Aber gut, wie war jetzt deine Frage? Weil die erschien mir noch ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt. Und als ich den Marius gesehen habe, habe ich auch ein gewisses Unverständnis wahrgenommen.
Ich wollte eigentlich nur Marius aus der Reserve locken, aber die Defense steht. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist den Bogen zu schlagen zwischen der Wahrheitsfindung vor Gericht im juristischen Sinne, der wir ganz klare Grenzen aufgesetzt haben, und nochmal zurückzukommen auf diese wissenschaftliche Wahrheitsfindung. Welche Grenzen gibt es da? So, wir haben darüber gesprochen, um die Gewissheit, dass die Prozedur Schaden verursacht. Wir haben kurz über die Würde des Menschen in diesem Kontext gesprochen, aber ich würde es gerne einfach noch mal ein bisschen detaillierter besprechen. Wenn ich jetzt zu einem Patienten gehe und ihn zu einer Versuchsperson gehe und sage, pass auf, ich möchte rausfinden, wie stark es blutet, wenn ich jemandem den kleinen Finger abschneide. Möchtest du das? Du kriegst 1.000 Euro dafür. Und die Person sagt, ja klar, viel Spaß, ich unterschreibe das. Wieder sehr polemisch gefragt, was gibt es daran auszusetzen?
Also erstmal muss man ganz kurz unterscheiden zwischen Fragestellungen, die wissenschaftlich sinnvoll überhaupt zu beantworten sind und nicht. Das könnte vielleicht sogar irgendeine gewisse Notwendigkeit haben, sowas rauszufinden, aber es gibt andere Methoden. Also ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich, dass neulich bei einer Pressekonferenz der US-Präsident Donald Trump tatsächlich nach rechts schauend zu Frau Dr. Birx fragend geschaut hat und gesagt hat, Mensch, man sollte doch einfach mal irgendwie untersuchen, ob dieses
Hydroxychloroquine, glaube ich.
Genau, Chlorhydroxychloroquine, ob das nicht ganz gut wäre, wenn man das mal so ein bisschen durch den Körper laufen lässt.
Und sorry, du meinst jetzt Chlorpa, ich habe es mit diesem Hydroxy-Zeugs, was er als Medikament...
Du meinst jetzt
dieses Bleichmittel im Prinzip.
Genau, es war, glaube ich, das Bleichmittel, genau. Also es ist tatsächlich so, dass er gefragt hat, Mensch, sollte man doch eigentlich mal untersuchen, wissenschaftlich, ob das nicht was bringen würde, wenn man mal so, was weiß ich, Mund spült, aber dann aber auch sowas wie mal die Adern durchspült. So zeigt so ein recht naives Verständnis von Medizin. Aber tatsächlich war eigentlich sehr, sehr beeindruckend, was die Wissenschaftswelt danach gesagt hat. Und auch Dr. Birx war also konsterniert, aber hat tatsächlich dann vor allem, haben die gesagt, diese Frage muss ich nicht nachgehen. Wir wissen, dass das keinen Sinn macht. Ja, du nimmst keine Chlorbleiche oder ein Desinfektionsmittel. Das ist absolut schädlich. Und wir wissen das schon ganz, ganz viel. Aus anderen Evidenzen heraus kennen wir da ganz, ganz viel. Andererseits gibt's eben, was weiß ich, Blutflussmodelle. Wir können heute enorm gut sagen, wie viel Blutdruck da ist, wie groß die Gefäße sind. Wir brauchen niemanden, einen Finger abzuschneiden. Und es wäre eine zutiefst unethische Sache, tatsächlich das zu machen, weil wir diese Frage gar nicht so beantwortet haben müssen.
Ja? Aber die Person hat ja zugestimmt. Also ich meine, es gibt ja sicherlich...
Ja, aber diese Frage verbietet sich überhaupt. Das ist ja ein völlig unnötiges Leid. Und jetzt könntest du sagen, okay, vielleicht ist diese Person angewiesen auf Geld. Und da sind wir genau bei der spannenden Frage, wo du siehst, dass diese Abwägung offensichtlich eindeutig negativ ausfällt. Sowas kannst du nicht machen. Es ist völlig undenkbar.
Jetzt ist, jetzt hast du über Probabilitäten gesprochen, also über Wahrscheinlichkeiten. Da wir niemals an 100% Gewissheit rankommen, hat natürlich die Beraterin des US-Präsidenten recht, wenn sie sagt, wir wissen, dass das nichts bringt. 100% sicher kann sie sich jetzt nicht sein. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ab welcher Irrtumswahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, um einen statistischen Begriff reinzuwerfen, oder ab welchem Grad der Ungewissheit, vielleicht ist das der bessere Begriff, lohnt es sich denn, so etwas auszuprobieren?
Also hier lohnt sich's nie, weil es einfach totaler Quatsch ist. Und zwar einfach deswegen, weil wir keinerlei Evidenzen haben. Es gibt keinerlei Theorien in der Medizin, die irgend sowas nahelegen. Und zweitens, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, wir wissen um die schädliche Wirkung von solchen Stoffen in den Blutbahnen beispielsweise. Das ist sehr, sehr klar abgesichert. Und insofern brauche ich da tatsächlich keine Meta-Analyse, sondern ich kann ganz eindeutig aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich als Mediziner, sagen, lasst uns das auf keinen Fall nur andenken. Das anzudenken ist schon wirklich fahrlässig, aber darf ja als jemand, der nicht Mediziner ist und vor allem nicht in der Wissenschaft ist, durchaus vielleicht ausgedrückt werden. Vielleicht nicht unbedingt von dieser Person, weil die musste sich eigentlich wissenschaftlich fit gemacht haben. Das musste man schon ganz, ganz klar, müsste man der Person vorwerfen. Aber einer naiveren Person könnte man das durchaus zubilligen, und dann müsste man halt einfach das scharf zurückweisen, dass es nicht notwendig ist. Aber mit Wahrscheinlichkeiten würde ich gar nicht, da brauchst du nichts zu operieren. Das ist so eindeutig.
Naja, aber eindeutig heißt ja eben nicht 100%. Also ihr merkt, ich operiere hier gerade als Advocatus Diaboli, einfach weil ich es wichtig finde, dass man diese Dinge, die in der Forschungsethik als selbstverständlich hingenommen werden und vermittelt werden, einfach mal ausspricht. Also
ja,
vielleicht ganz, ganz kurz, Marius und ich hatten eine ähnliche Diskussion in einem Seminar, was wir zusammen geben, wo wir eben auch mit Psychologiestudierenden über Forschungsethik gesprochen haben, und uns ist aufgefallen, dass dieses Thema weder bei Marius im Studium noch bei mir wirklich großes Thema war. Es wurde mal angeschnitten am Rand, aber jetzt wirklich eine intensive Auseinandersetzung fand damit eigentlich nicht statt. So ist, ich weiß nicht, wie es bei dir im Studium war, Klaus.
Naja, aber ich hab mehr als ein studiert, und insofern war das ein großer Teil. Aber in der Psychologie ist das tatsächlich viel zu wenig behandelt. Aber ich würde nicht sagen, dass das ausgeschlossen worden ist. In allen möglichen Vorlesungen ist es immer auch debattiert worden, vor allem in der Sozialpsychologie, muss ich sagen, über Experimente, wo es erstmal harmlos zugeht. Also es sieht erstmal sehr, sehr harmlos aus, aber es macht ja auch was mit Menschen. Und ich erinnere mich natürlich an die Entwicklungspsychologie in sehr positiver Weise, wo das wenigstens in den Lehrbüchern, ich bin ja selber nicht in Vorlesungen tatsächlich anwesend gewesen, hat mich nicht so an.
Das schneiden angeregt. Wir später raus.
Das kannst du rückdrin lassen. Und es ist tatsächlich so, in der Entwicklungspsychologie ist es natürlich enorm wichtig, weil die frühen Anfänge der Entwicklungspsychologie sind ja auch davon geprägt, dass hier in behavioristischen Experimenten tatsächlich recht problematische Sachen tatsächlich gemacht worden sind. Ich erinnere nur an den kleinen Albert, Little Albert, wo wir noch nicht mal genau wissen, wer das war, der eben konditioniert worden ist, dass er irgendwann süße, possierliche Tierchen, das waren das weiße Hasen oder irgend sowas, irgendwas Süßes war es auf jeden Fall, es waren, glaube ich, Kätzchen und Hasen, aber spielt auch keine Rolle, weil das hat gar nichts damit zu tun, was das genau war, sondern es wurde eben so konditioniert, dass dieses Kind einen totalen Horror vor diesen davor heißgeliebten Tieren hatte. Und sowas kannst du, und das ist eben das Wichtige, weil du nachher Probabilitäten gefragt hast, das kannst du nicht mit Probabilitäten tatsächlich beantworten, sondern das geht prinzipiell nicht. Du kannst solche Experimente nicht machen. Natürlich genau, sind sie interessant, aber sie sind inakzeptabel.
Was ich meinte mit Probabilitäten ist, ich meine, wir nehmen mal die klassische Konditionierung. So, das ist ein gutes Beispiel, kleiner Albert. Wir wissen, dass klassische Konditionierung funktioniert. Pavlovscher Hund, ne? Er hat das gezeigt. Wir wissen, dass klassische Konditionierung in gewisser Art und Weise auch bei Menschen funktioniert. Ich meine, man kann einfache Reflexe konditionieren. Das geht relativ schnell, ins den Dietreflex mit einem Glockenton zu konditionieren. Da braucht man einfach nur zwei Freunde, eine Glocke und 20 Minuten Zeit, würde ich mal sagen, für eine schwache Konditionierung. So, das sind alles Evidenzen. So, und trotzdem wissen oder sagen wir, haben wir es noch nie ausprobiert, ob man Angst beim Menschen konditionieren kann. Wir wissen, dass es bei allen möglichen Tieren ging oder Watson hieß er ja, glaube ich, der den Little Albert gemacht hat, wusste, dass es bei allen möglichen Tieren ging, aber es hundertprozentig sicher, dass es auch beim Menschen geht, war er sich nicht.
Richtig.
Und er hat entschieden, diese Unsicherheit ist so groß, dass er das in diesem ethisch extrem fragwürdigen Experiment untersuchen muss.
Genau, aber du musst.
Und das war eben die Frage nach den Probabilitäten. Wo ist diese Grenze, dass man sagt, okay, vielleicht, natürlich hängt es auch damit zusammen, was erforscht wird, weil, wie gesagt, die kleine Finger abschneiden, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so relevant. Aber wo zieht man diese Grenze? Das ist jetzt die Frage, über die wir sprechen.
Also auch da würde ich ganz klar das Thema da schon abkanzeln, bevor die Probabilitäten ins Spiel kommen, wo ich einfach sage, du kannst so eine Frage einfach und du solltest sie nicht beantworten, weil du kannst so viel über Konditionierung schon ausdrücken und du weißt aus sehr, sehr vielen Beschreibungen, dass Menschen tatsächlich Dinge irgendwann assoziieren oder konditioniert sind, wo man eben ganz eindeutig Rückschlüsse ziehen kann, dass es so ist, sondern also das ist im Prinzip auch gesichert. Du kannst aber jetzt einen Schritt weitergehen und einfach sagen, wie kriege ich eigentlich das positive Beispiel weg? Also wir nehmen Personen, die tatsächlich dieses Problem haben, dass sie ich sage jetzt mal unwissenschaftlich einen Horror vor haarigen Tieren haben oder vor Spinnen und tatsächlich sie neu programmieren, wie Watson gesagt hätte, oder neu konditionieren, wie wir heute sagen würden. Das wäre dann tatsächlich eine spannendere Frage und viel wichtigere Frage.
Ich würde auch den Begriff Experiment da nicht nehmen beim kleinen Albert, weil es war kein Experiment. Ich meine, er hat ein Kind, das zufällig da war, stundenlang gequält. Das ist methodisch so ein Dreck, dass ich daraus halt auch nichts lesen kann.
das ist schön, dass du so deutlich wirst. Ja, richtig. Das, und es ist also auch kein Experiment.
Das hat kein Wissen geschaffen.
Zufallszuordnung ist und so weiter. Und und das ist
eben da mit dieser Maske vor dem Kind rumkriegen. Also was soll denn, was hat das für einen wissenschaftlichen Wert? Das war so beliebig.
Ist aber wichtig, dass man wirklich ganz klar empört ist bei so einem Sachverhalt. Und ich glaube auch bei so einem Sachverhalt, glaube ich, sollten wir eigentlich auch Abstand nehmen, darüber weiterhin noch zu sprechen. Also eben immer nur in einer ethischen Debatte, weil dieser Befund ist nicht relevant. Und er ist auch, wir wissen überhaupt nichts eigentlich über die Umstände. Wir wissen ja noch nicht mal, was es für ein Kind ist. Also spannend wäre jetzt wirklich aus diesem furchtbaren, aus diesem Folter-Event, zu wissen, was tatsächlich langfristig aus dem Kind und wie dem Kind geholfen werden konnte oder überhaupt vielleicht, wie das ihm weiterhin ging aufgrund dieser furchtbaren Sachen, das sozusagen als jetzt gegeben ansehen und dann wiederum darauf aufbauend. Aber das Event selber als Experiment zu bezeichnen, ist wirklich eigentlich völlig inakzeptabel, völlig richtig.
Jetzt, ich benutze jetzt mal den Begriff Experiment, nicht unbedingt auf den kleinen Albert bezogen. Vielleicht noch ganz kurz, um die Zuschauer abzuholen, die nicht wissen, was es ist. Es ging darum, man hat ein Kind, das hat man durch lauten Lärm und Tiermasken konditioniert, Tiere, die es davor nicht mochte, die es davor mochte, nicht mehr zu mögen und eine Angstreaktion führen. Gibt es Videos auf YouTube, kann man sich sehr detailliert angucken. Ich finde was ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir wissen es aus Beobachtung. Und das ist ja ein ganz großer Unterschied, ne? Weil wir als Wissenschaftler, natürlich halten wir das Experiment hoch und es wird uns beigebracht, dass in den empirischen Wissenschaften das Experiment der Königsweg sei und der einzig wahre Weg zur Erkenntnis, der Goldstandard, was weiß ich. Aber ich denke, bei manchen Punkten wissen wir, dass es so ist, auch ohne ein Experiment, also die bewusste Herbeiführung und Manipulation der Umstände herbeizuführen, also können wir die Erkenntnis erlangen. Also weiß ich nicht. Ich muss jetzt niemanden im Labor erschießen, um zu wissen, dass Kugeln tödlich sein können. Das weiß ich aus den zahlreichen Kriegen.
Ja,
und ich weiß auch, dass wenn ich auf, weiß ich nicht, eine Kuh schieße, sich der menschliche Körper jetzt wahrscheinlich nicht grundsätzlich anders verhalten wird.
Ja, genau. Also du hast also erstmal ganz, ganz viele Evidenzen aus dem Alltag, aus der Geschichte und so weiter, aber du hast eben auch eine wirkstarke Theorie. Und die wirkstarke Theorie, das ist ja das Spannende an der Theorie. Eine Theorie operiert mit Variablen zum Schluss. Also ich sage ja nicht, dass der Little Albert und diese kleinen haarigen Tiere verbunden mit furchtbar angsteinflößenden Masken zu so einer tatsächlich Wirkung führen, sondern die Theorie sagt, wenn X und Y zusammen, dann Z zum Beispiel. Ja? Und wenn wir eben wissen, wie Konditionierung funktioniert, und das ist wirklich unglaublich schön dargestellt, also das sind wirklich wirkungsstarke und wirkstarke Theorien, dann kannst du relativ klar das vorherbestimmen. Und zwar, das ist vielleicht eine wichtige Ergänzung, das ist eben auch nachgewiesen mit negativen Reizen, also nicht nur mit positiven Reizen. Und damit ist es genug.
Ja. Und jetzt, also wie gesagt, wir müssen die Dinge nicht bewusst herbeiführen, um uns der Wahrheit, um der Wahrheitsfindung Genüge zu tun. Manchmal reicht eben auch einfach die normale deskriptive Beobachtung. Jetzt trotzdem vielleicht zum Abschluss dieser wirklich schönen Folge, wie ich finde, nochmal verlange ich euch nochmal ein hartes Statement ab. Und zwar hast du vorhin gesagt, wir sollten diese Fragen sollten wir nicht versuchen zu beantworten oder ungefähr was in die Richtung hast du gesagt. Jetzt vielleicht zum Abschluss von euch beiden jeweils ein Statement. Welche Fragen sind es nicht wert, beantwortet zu werden? Weil in dem Moment, wo man sagt, naja, wir schmeißen die Ethik über Bord und erforschen einfach alles, je nach Lust und Laune, machen wir, wie ich finde, auch eine implizite Annahme darüber, dass wir hier wirklich signifikante Wahrheitsfindung betreiben könnten. Was allerdings nicht der Fall ist, weil unsere Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, ja so ohnehin beschränkt ist. Also daher nochmal die Frage, welche Fragen sind es nicht wert, beantwortet zu werden?
Also ich würde immer klar sagen, überspezifizierte Fragen sind nicht lohnenswert, verfolgt zu werden. Also eben zum Beispiel, ob es jetzt, okay, jetzt ging es beim Little Albert, jetzt schauen wir es doch mal beim Little So-und-So an und dann noch beim Little So-und-So. Jetzt schauen wir es auch noch in einem anderen Labor an und jetzt müssen wir auch noch das mit nicht Katzen und mit Hasen, sondern auch mit süßen kleinen Kuschelkühen oder sowas, die von einer bestimmten Hersteller, hergestellt werden, testen wir es auch noch. Wo er sagt, was soll das? Also wir haben eine Theorie, wie das funktioniert und zwar sehr, sehr allgemein. Das ist übrigens, was ich auch mal sage, eben tatsächlich der große Unterschied zu sogenannten Theorien. Also eine wissenschaftliche Theorie kommt von einem sehr, sehr generellen und kann damit ganz, ganz viele spezifische Sachen erklären, weil du kannst es spezifizieren dann. Und eben eine sogenannte Theorie aus dem Alltag, die einfach irgendwas erklärt, die erklärt dir meist einen ganz spezifischen Sachverhalt, aber du kannst nicht was Generelles daraus schließen. Das wäre meine Antwort.
Zumal das ja auch total wider der wissenschaftlichen Methode läuft. Also jetzt kein drastisches Beispiel, wenn ich jetzt jemanden kneife und dem tut's weh, dann kann ich die Theorie aufbauen, okay, aha, oder die Hypothese, kneifen tut weh. Und natürlich muss ich das an einer gewissen Anzahl von Leuten testen, aber wenn ich das jetzt wirklich konfirmatorisch testen wollen würde, was ja der falsche Weg ist, müsste ich ja alle Menschen auf der Erde kneifen und das ist ja unmöglich und auch ethisch sehr schwierig. Marius, welche Fragen sind es nicht wert, beantwortet zu werden?
Da würde ich mir jetzt kein absolutes Urteil zutrauen, weil es eigentlich immer auf die Frage ankommt, auf den Aushandlungsprozess. Gefährlich wird es, und da nochmal das am Beispiel mit dem abgeschnittenen Finger, wenn die Leute, die mir bei der Beantwortung helfen könnten, irgendwie in einer Zwangslage sind, die dafür ausgenutzt wird, sei dass sie Geld brauchen, sei dass sie todkrank sind und sich Hilfe versprechen, das ist immer auch so eine dieser Linien, wo man sehr unwohl wird, wenn man darüber schreitet. Also klar, ne, wenn ich jemand, der total pleite ist, sage, oh, 1000 Euro für deinen kleinen Finger, natürlich sagt er ja, aber an diese Frage sollte ich in dem Moment gar nicht erst denken, weil warum eigentlich? Das ist auch, das hat ein bisschen mit Bauchgefühl zu tun, das ist so ethische Prinzipien. Also mir geht es zumindest so, sind halt nicht immer nur rational begründet. Manchmal hat man auch einfach das Gefühl, dass etwas falsch ist. Und wenn man so ein Gefühl hat, sollte man dreimal überlegen, ob es eine Wahrheit ist, die sich jetzt lohnt, herausgefunden zu werden.
Genau, also ich finde, das ist Bauchgefühl, das ist was ganz Wichtiges. Ich würde nur eben das Beispiel ersetzen wollen, weil der Finger ist wirklich, der ist einfach Blödsinn. Einfach deswegen, weil, wie schon gesagt, man kann das ganz, ganz auf ganz, ganz unterschiedliche Weisen mit Modellierungen und so weiter kannst du das alles wunderbar herauskriegen und durch historische Beschreibungen und so weiter, wo eben sowas mal tragischerweise vielleicht passiert ist. Aber wenn du das eben ersetzt durch ein Beispiel, wo es wirklich darum geht, etwas Wichtiges herauszufinden, selbst dann muss ich, sobald jemand in eine Zwangslage kommt, weil dann ist es schärfer, finde ich, weil sonst denkt man immer, es geht um den Finger, aber es geht tatsächlich um diese Zwangslage und es heißt nicht, das hat Marius, finde ich, ganz gut hingekriegt, das zu beschreiben, obwohl er nicht ganz auf den Punkt gekommen ist, weil du kannst da nicht auf den Punkt kommen, nämlich zum Schluss kannst du nicht sagen, ob es nicht doch sinnvoll wäre in der Abwägung, aber prinzipiell ist so eine Zwangslage, wo jemand eben vielleicht gar kein Geld hat und deswegen eben eine furchtbare Prozedur durchmacht, wo man weiß vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die Person erkrankt, ist eben eine Linie, die man überschreiten kann vielleicht im Einzelfall, aber die man definitiv, wo ethische Glocken anlaufen müssen und wirklich schrill klingeln müssen, damit man gewahr ist, hier muss ich sehr, sehr genau abwägen. Und deswegen, vielleicht auch noch als Abschluss, gibt es eben zum Beispiel in der Wissenschaft, aber auch bei politischen Entscheidungen immer Ethikräte und Rätinnen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und die machen es sich nicht einfach. Sind übrigens ganz häufig Leute, die das ehrenamtlich machen, zum Beispiel an unserer Universität. Und diesen Leuten sei gedankt, weil sie sich wirklich darüber Gedanken machen und sich den Kopf zermartern und manchmal sogenannte lästige Fragen stellen und Nachfragen stellen. Und die sind so wichtig. Und deswegen, ja, kann ich nur dafür plädieren, sowas eben immer ernst zu nehmen.
Gut, wir könnten sicherlich noch Stunden weiter über dieses Thema sprechen. Und ich denke, das Thema der Ethik wird uns in vielen folgenden Versen begegnen. Trotzdem muss ich jetzt diese Folge beenden. Schreibt uns gerne kontakt@psychokalypse.de. Lasst eine iTunes-Bewertung da. Wir freuen uns über beides. Und ich sage tschüss.
Servus.
Auf Wiederhören.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.